NDR Info.
Zeitzeichen. Im März 899 wird Weimar erstmals urkundlich erwähnt.
Wenn man von dieser Höhe auf Weimar hinabblickt und auf die mancherlei Dörfer umher.
Wer das sagt? Goethe.
Wenn man von dieser Höhe auf Weimar hinabblickt, so kommt es einem vor wie ein Wunder, dass es eine Zeit gegeben, wo in dem weiten Tale dort unten die Walfische ihr Spiel betrieben.
Walfische? So munkelte Weimars Dichterfürst bei einem Spaziergang mit seinem vertrauten Äckermann. Fest steht, das Städtchen ist auf Muschelkalk gebaut. Vor Jahrmillionen war hier ein Meer.
Heiliges Wasser, wie Mare.
So eine Deutung des Namens Weimar.
Heilig Wiehe und Mare Wasser. Heiliges Wasser, heiliges Meer.
Andere Übersetzungen sprechen von heiligem Sumpf. Passt vielleicht auch besser.
Es gibt hier keine Rohstoffe. Es gab niemals eine ordentliche Industrie. Die großen Straßen des Mittelalters führen alle an Weimar vorbei. Es ist eine Stadt am Rande.
Sagt
Annette Seemann, ich bin Literaturwissenschaftlerin, stamme aus Frankfurt, lebe aber schon seit 2002 in Weimar.
Anno 899, vor 1120 Jahren, wird Weimar zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
Dieser Ort kann mit gar nichts anderem punkten als mit Kultur.
Allerdings, dass Weimar zum Musenhof wird oder heutig gesagt als Alleinstellungsmerkmal die Kultur für sich entdeckt, das ist nicht allein das Werk der sogenannten Großen Vier, Goethe, Schiller, Herder und Wieland, sondern auch das Werk einer couragierten Frau. Anna Amalia, Herzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach.
Anna Amalia ist die Wegbereiterin der Weimarer Klassik. Sie hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Weimar um 1800 mit etwa 6000 Einwohnern das geistig-kulturelle Zentrum Deutschlands wurde, durch eine kluge Personal- und Kulturpolitik. Man kann sagen, die kulturelle Metropole Deutschlands.
Das kleine Weimar? Aber klar, sie muss das sagen.
Mein Name ist Renate Rackwitz. Ich bin Stadtführerin, Historikerin. Und ich lebe gern hier in Weimar, seit über 40 Jahren.
Die erste Station ihrer Stadtführung, gleich nach dem Treffpunkt am Marktplatz, gilt allerdings nicht Weimars berühmter Herzogin, sondern Johann Sebastian Bach. Auch wenn man den eher mit anderen Orten in Verbindung bringt.
Ich gönne das den Städten wie Eisenach, Köthen und Leipzig. Wir haben ja genug, wir können abgeben, sage ich immer. Ich bin da großzügig.
9 Jahre hat der junge Bach in Weimar gelebt, von 1708 bis 1717. Herzog Ernst August I. dient er als Organist und Hofkomponist. Als Bach nach Köthen wechseln will, ohne seinen Dienstherrn um Erlaubnis zu bitten, lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Für Ernst August, Anna Amalias Schwiegervater, sind Künstler noch Lakaien. Dort, wo Bachs Wohnhaus stand, ist heute ein schnöder Parkplatz.
Schauen Sie mal bitte dort.
Nur wenige hundert Meter weiter, das sogenannte Grüne Schlösschen aus dem 16. Jahrhundert.
Anna Amalia hat hier einen Bibliothekssaal einbauen lassen, der heute noch berühmte und wunderschöne Rokoko-Saal, einer der schönsten Bibliothekssäle Deutschlands.
Wohlgemerkt, nicht in ihrer Residenz, sondern in einem eigenen Gebäude der Stadt zugewandt. Anna Amalia ist eine fortschrittliche Herrscherin. Annette Seemann.
Bildung ist etwas für alle Bürger. Sie hat das extra so gemacht, dass die Bibliothek an 2 Tagen in der Woche, nämlich an den Markttagen, mittwochs und samstags, geöffnet ist. Warum? Da kommen auch Leute aus der Umgebung nach Weimar. Und auch die sollen teilhaben an der Bildung, sollen sich Bücher ausleihen können.
Anna Amalia selber ist hochgebildet und belesen.
Sie wuchs in einem sehr aufgeklärten Fürstenhaus auf.
Nämlich als Tochter von Philippine Charlotte von Preußen, einer Schwester Friedrichs des Großen und Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel, der selbst einen imposanten Bücherschatz sein eigen nennt. (1756) mit gerade mal 16 wird Anna Amalia verheiratet nach Weimar mit dem erst 18-jährigen Ernst August. ein gesundheitlich angeschlagener junger Mann, der bald stirbt. Da ist Anna Amalia 18, Mutter eines Sohnes des Thronfolgers und erneut schwanger. Nun soll sie auch noch das Herzogtum regieren.
Das war natürlich eine Riesenaufgabe für sie, die ja anders als männliche Thronerben nicht auf Regierung vorbereitet war.
Ich fühlte meine Untüchtigkeit und dennoch musste ich alles in mir selber finden. Kein Freund, vor dem ich mich aufschließen konnte.
Zuflucht findet sie in der Kultur, in Malerei, Literatur, Theater, Musik. Und als Berater und Prinzenerzieher für ihre beiden Söhne holt sie einen namhaften Gelehrten nach Weimar, den Schriftsteller Christoph Martin Wieland.
Das war genau zu dieser damaligen Zeit in Mode gekommen, dass man sich solche begabten Leute holte. Wie wir heute sagen würden, Input. Wir brauchen Input.
Ich möchte mit Ihnen jetzt in diesen berühmten Park hineingehen. Park an der Ilm. Das ist die Ilm, dieser Fluss, der hier unten entlang fließt.
Ein Landschaftspark, den Wielands Schützling anlegen lässt, Karl August. Mit 18 besteigt er den Thron des Herzogtums und lädt mit Billigung seiner Mutter einen aufstrebenden Schriftsteller ein in die Stadt und an seinen Kabinettstisch, Johann Wolfgang Goethe. Das ist im Jahr 1775. Referenzen? Nun ja, der Bürgersohn aus Frankfurt hat gerade einen verstörenden Roman geschrieben. Die Leiden des jungen Werthers.
Ein Bestseller. Innerhalb von wenigen Monaten wird das Buch europaweit übersetzt und. Es ist, wie wenn man heute einen Popstar in die Regierung holen würde. So muss man sich das vorstellen. Also sehr, sehr strange.
Und Popstar trifft es ganz gut. Raufend, saufend, peitschenknallend machen der Herzog und sein Dichter das beschauliche Weimarer Land unsicher. Und Karl August geizt nicht mit Freundschaftsbezeugungen.
Sehen Sie dieses Häuschen? Das ist ein Sehnsuchtsort für viele Menschen aus aller Welt. Das ist nämlich das berühmte Goethe-Gartenhaus.
Malerisch gelegen im Park an der Ilm, umrankt von Weinreben und Rosen.
Übermütig sieht's nicht aus, dieses kleine Gartenhaus. Allen, die sich drin genährt, ward ein guter Mut beschert.
Das Ganze ein Geschenk des Herzogs.
Mit einem Diener, einer Köchin, das ist doch nicht schlecht, solch einen Chef zu haben.
Es ist allerdings eine Beziehung zu beiderseitigem Nutzen, denn der Name Goethe zieht, schon damals. Bald kommen auch der Philosoph und Theologe Johann Gottfried Herder nach Weimar und schließlich Friedrich Schiller. Weimar wird zum Zentrum einer deutschen Geistesrepublik. Was man hier denkt und lebt, zur Antwort auf das europäische Ereignis dieser Jahre, die Französische Revolution.
Wir entwickeln das organisch. Eine Evolution brauchen wir. Und der aufgeklärte Fürst ist so tolerant, dass er dem Bürger, der immer mündiger wird durch die Bildung, auch immer mehr Freiheiten geben kann.
Denn die Kunst, formuliert vor allem Schiller, veredele den Charakter, lehre Moral und sorge für Humanität, ganz ohne revolutionäres Blutvergießen.
Und können Sie noch? Was macht man nicht alles für die Kultur, für Goethe und Schiller?
Auf dem Theaterplatz hat Weimar die beiden auf den Sockel gehoben.
Hier steht unser Wahrzeichen. Das ist das Goethe- und Schiller-Denkmal.
Ein Werk des Dresdner Bildhauers Ernst Rietschel, aufgestellt und enthüllt im Jahr 1857.
Das meist fotografierte Motiv Weimars.
Links ein ernst dreinblickender Goethe mit Lorbeerkranz. Rechts ein Visionär in die Weite schauender Schiller mit Schriftrolle in der Hand. Beide Dichter sind gleich groß dargestellt. Dabei war Goethe tatsächlich 10 cm kleiner.
Dass Schiller den Goethe überragt, das ging ja gar nicht.
Auch sonst wird aus Wirklichkeit schnell Mythos. Schiller stirbt 1805, Anna Amalia 1807, Goethe schließlich 1832. Der einstige Musenhof wandelt sich zum Wallfahrtsort.
Wo ging man dahin? Da ging man in die Bibliothek. Dann gibt's das Gästebuch in der Bibliothek und da trägt man sich ein. Wenn man selbst zu dieser elitären Geistesgruppe in Deutschland dazugehören will, ab den 1840er Jahren, dann muss man nach Weimar wallfahrten und in der Bibliothek sich ins Gästebuch eintragen.
Tatsächlich hätte Anna Amalia ihre Bibliothek nicht besser für diese Zwecke herrichten können. Der prächtige Rokokosaal stellt nämlich nicht nur Bücher zur Schau, sondern auch alle wichtigen Weimarer Geistesgrößen, als Büsten oder auf Gemälden. Die Herzogin, eine Meisterin der Imagepflege. 2004 wird die Bibliothek bei einem Feuer schwer beschädigt. Ein defektes Stromkabel ist schuld. Manches aus dem Bestand kann in mühevoller Kleinarbeit rekonstruiert werden. Andere, geschichtlich einmalige Buchbestände, sind für immer verloren. Eine Kulturkatastrophe. Annette Seemann, die auch den Freundeskreis der Bibliothek leitet.
Andererseits ist es aber auch so ein starkes Signal gewesen für ganz Deutschland, wo sich jede Stadt gefragt hat, wie sicher ist eigentlich unser Bauwerk aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, unser Bücherschatz. Von daher hat es auch eine gute, heilsame Wirkung gezeitigt.
Das Gebäude und der Rokokosaal erstrahlen heute wieder in altem Glanz. Nur auf den Eichendielen unterm Dach sind ein paar Schmauchspuren geblieben. Mitte des 19. Jahrhunderts kann Weimar noch einmal an seine alte Blütezeit anknüpfen, dank einer Zarentochter, Maria Pawlowna.
Sie merken, es waren die Frauen, die Großes geleistet haben, die klugen Frauen von Weimar.
Prinz Karl Friedrich, Amalias Enkel, führt sie nach Weimar an den Traualtar.
Sie war klug, sie war schön und sie war reich. Ist das nicht perfekt, solch eine Frau zu haben?
Maria Pawlowna lockt Franz Liszt nach Weimar, den Komponisten und gefeierten Klaviervirtuosen.
Er hätte sonst wohin gehen können, nach Wien, nach Paris, in die europäischen Musikzentren. Nein, er entscheidet sich für diese kleine Residenzstadt Weimar, die mittlerweile 13.000 Einwohner hatte 1848.
So erklärt es Stadtführerin Renate Rackwitz. Sie ist inzwischen vor dem Wohnhaus von Franz Liszt angekommen. Und wäre es nach ihm gegangen, hätte sich auch sein Freund Richard Wagner in Weimar niedergelassen und dort statt in Bayreuth sein Festspielhaus gebaut.
Um ein Haar hätten wir das auch noch am Halse. Um Gottes Willen, Weimar wäre ja größenwahnsinnig geworden.
Die nächsten wichtigen Gäste kommen ungebeten. 1919, der Erste Weltkrieg ist zu Ende, der Kaiser hat abgedankt, tagt die neu gewählte Deutsche Nationalversammlung in Weimar und arbeitet eine Verfassung aus.
Das konnte nicht in Berlin geschehen. Mit Berlin verband man Preußentum Militarismus. Mit Weimar verband man Goethe und Schiller, Geisthumanismus.
Weimars Markenkern sozusagen. Und auch das Bauhaus gründet sich 1919 in Weimar, revolutioniert von hier aus Architektur und Design, zieht aber 1925 nach Dessau. Denn Weimar wird zusehends eng, deutschnational, nationalsozialistisch.
Die Bauhäusler haben sich seltsam gekleidet, kamen zum Teil aus dem Ausland. Es waren auch zum Teil jüdische Bauhäusler.
Das klassische Erbe der Geistesgrößen Weimars, viele Bürger der Stadt immunisiert es nicht gegen die braune Ideologie. 1937 wird auf dem Ettersberg in der Nähe das Konzentrationslager Buchenwald errichtet.
56.000 Menschen starben, nur 8 Kilometer von hier entfernt.
Das ist wie ein Geschichtslaboratorium. Auch durch diese Nähe zu Buchenwald, der Ort der Humanität in unmittelbarer Nähe zum Ort der Barbarei. Dass das gewesen ist, aber nicht wiederkommen darf. Das kann man hier wunderbar studieren.
Weimar als Geschichtslaboratorium, als eine Art gigantisches Freilichtmuseum. Das prägt heute den Charakter der Stadt. Die Klassikstiftung Weimar betreut mehr als 2 Dutzend Museen, historische Wohnhäuser, Schlösser, Archive und Bibliotheken. Dem geneigten Kulturtouristen wird so schnell nicht langweilig. Ob diese Musealisierung Herzogin Anna Amalia gefallen hätte? Dass zu ihren Lebzeiten Weimar wohl am hellsten strahlte, das hat bereits ihr Bibliothekar Karl Ludwig Fernow 1807 in einem Nachruf festgehalten.
Wir wollen uns glücklich preisen, dass wir in dieser Zeit gelebt und diese Fürstin gekannt haben. Eine bessere sehen wir nicht wieder, auch ihre Gleichen nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die erste urkundliche Erwähnung von Weimar im März 899. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.